Die heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich mit Geschlechtsunterschieden. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern, viele Unterschiede. Wenn man allerdings der Frage nachgeht, worin diese Unterschiede begründet sind und ob sie tatsächlich von Bedeutung sind, wird es unter Umständen kompliziert. Vor fast einem Jahr hat das Deutsche Zentrum für Altersfragen den sogenannten Alterssurvey zum Thema ehrenamtliches Engagement und soziale Exklusion in der zweiten Lebenshälfte herausgegeben. Und in diesem Survey fand sich der Befund, dass Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sich weniger sozial ausgeschlossen fühlen als Personen, die nicht ehrenamtlich tätig sind. Und weiter hieß es darin, dass sich insbesondere Frauen weniger sozial ausgeschlossen fühlen, wenn sie ehrenamtlich tätig sind. Denn das mittlere Exklusionsempfinden war bei ehrenamtlich engagierten Frauen geringer ausgeprägt als bei den nicht engagierten Frauen. Bei den Männern dagegen unterschieden sich die Werte nicht signifikant voneinander. Gerade weil sich ehrenamtlich engagierte Frauen also offenkundig besser integriert fühlen, ist es verblüffend, dass Frauen in der zweiten Lebenshälfte deutlich seltener ehrenamtlich engagiert sind als Männer. Frauen im Alter von 43 Jahren und darüber übten zu 16% ein Ehrenamt aus, Männer dagegen zu 23,7%. Dieser Unterschied ist schon auffällig. In der Sprache der Statistiker signifikant. Und er deckt sich mit anderen entsprechenden Untersuchungen. Woran also liegt das wohl? Dieser Frage ist der Alterssurvey nicht wissenschaftlich nachgegangen, aber andere Untersuchungen führen das darauf zurück, dass Frauen häufiger als Männer in der Familie oder im Haushalt eben Betreuungs- und Pflegeaufgaben übernehmen. Natürlich auch eine Form von Ehrenamt. Und deswegen sehen wir, es ist schwierig, Unterschiede zu begründen oder aber nicht begründen zu können. Sehr viel konkreter ist Anja Danner-Schröder von der Rheinland-Pfälzischen Universität Kaiserslautern-Landau an die Frage herangegangen, indem sie die Ungleichheit von Frau und Mann im Berufsleben gemeinsam mit zwei anderen Wissenschaftlerinnen betrachtet hat. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Geschlechterungleichheit keine gegebene Realität sei, sondern ein Handlungsmuster, das durch kollektive und kontinuierliche Wiederholung aufrechterhalten wird. Dort gelte es anzusetzen, sagt sie. Ich zitiere sie wörtlich: Wir müssen Alltagshandlungen, die Ungleichheit immer weiter fortführen, endlich aufbrechen und verändern. Das erfordert Arbeit und Mut von allen Beteiligten. Zitat Ende. Denn oft werde versucht, Frauen fit für die Berufswelt zu machen. Sie sollen, so sagt Anja Danner-Schröder, selbstbewusster werden, sich besser verkaufen und sogar ihre Geburten strategisch planen, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu genügen. Doch genau hier liegt das Problem. Die Initiativen gehen davon aus, dass Frauen, ich zitiere sie, repariert werden müssen, anstatt das System zu hinterfragen. Untersucht hat sie dazu in ihrer Studie den Podcast »The Fix« von Michelle Penelope King, in dem Forscherinnen, Politikerinnen, Schauspielerinnen, Gründerinnen und Führungskräfte interviewt werden. Anhand von über 200 Episoden zeigt The Fix, wie tief verwurzelte Strukturen und alltägliche Praktiken zur Reproduktion von Ungleichheit beitragen. Ob in der Luftfahrtbranche, wo der Anteil an Pilotinnen nur 5% beträgt, weil unflexible Dienstpläne Frauen mit Betreuungsverantwortung ausbremsen, oder in Unternehmen, in denen Frauen trotz aller Bemühungen weiterhin einer von den Jungs sein müssen. Ein weiteres Beispiel für systemische Ungleichheit sei, dass Frauen und marginalisierte Gruppen ihr Verhalten oft anpassen, um Vorurteilen zu entgehen. Sie versuchen, Zitat, alle ein gutes Gefühl bezüglich ihres Erfolgs haben zu lassen oder Nochmal ein Zitat, andere mit ihrer Autorität nicht zu verunsichern. Zitat Ende. Diese Mikroanpassungen summieren sich zu einem belastenden Alltag, denn, ich zitiere Anja Danner-Schröder, in der Forschung wird dies als Death by a Million Cuts beschrieben. Ein Sinnbild dafür, wie viele kleine Benachteiligungen eine große Wirkung entfalten. Zitat Ende. Wie es anders funktionieren kann, zeigt der Podcast ebenfalls. Das Beispiel Islands, wo Vaterschaftsurlaub zur Normalität gehört und Elternschaft als geschlechtsübergreifende Aufgabe verstanden wird, zeigt, wie ein systemischer Wandel aussehen kann. Ein weiteres Beispiel aus dem Podcast zeigt auf, dass Allianzen mit männlichen Kollegen wichtig sein können. Statt nur zuzusehen, wenn Frauen am Arbeitsplatz diskriminiert werden, können männliche Kollegen durch kleine Aktionen wie das Ansprechen von problematischen Kommentaren bereits viel bewirken. Dieser Prozess der Systemkorrektur erfordere es aus ihrer Sicht nicht nur eigenes Handeln zu hinterfragen und zu ändern, sondern auch Stellung zu beziehen und Bewusstsein zu schaffen, indem wir sichtbare und verborgene Praktiken in Frage stellen, neue Praktiken etablieren und weiterentwickeln. Letztlich ist es der systemische Ansatz, der nachhaltigen Erfolg bringt. Wer den Mut hat, etablierte Muster zu hinterfragen, öffnet sich nicht nur für neue Chancen, sondern schafft auch ein Umfeld, in dem alle Beteiligten langfristig erfolgreich sein können. Die Studie, die den Titel trägt Media Review, The Fix Podcast Immersing Ourselves in the Practice of Gender Inequality, ist ein Gemeinschaftswerk von RTPU-Professorin Anja Danner-Schröder, Corinna Frey-Heger von der Rotterdam School of Management an der Erasmus University der Niederlande und Katrin Seele, Aalto University School of Business in Finnland. Hat der Beruf aber umgekehrt vielleicht auch etwas damit zu tun, dass Männer eine geringere Lebenserwartung haben als Frauen? Wie ein Überblicksartikel im Spektrum der Wissenschaft vom 1. Oktober darstellt, ist das wenig wahrscheinlich. Denn bei so gut wie allen Säugetieren ist die Lebenserwartung von Männern kürzer als die von Frauen. Das führt zur Frage, fehlt den Männern ein Chromosom oder die nötige Gelassenheit oder vielleicht gar beides? Zu diesem Ergebnis ist jedenfalls die Studie eines Teams um Johanna Sterk vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gekommen, indem sie den bislang umfassendsten Datensatz zur Lebensdauer von Säugetieren und Vögeln ausgewertet hat. Zugleich sind die Fachleute auf die Suche nach einer Ursache gegangen. Und dafür kommen nach ihrer Auffassung drei Gründe in Frage. Wie das Team im Fachblatt Science Advances schreibt, könnte die geringere Lebenserwartung der Männchen in den Geschlechtschromosomen begründet liegen. Bei Säugetieren haben Weibchen zwei X-Chromosomen, während Männchen ein X- und ein Y-Chromosom besitzen. Das doppelte X könnte den Weibchen einen Schutz vor schädlichen Mutationen bieten, der den Männchen fehlt. Bei Vögeln ist das Chromosomenverhältnis genau umgekehrt und folgerichtig fand sich auch das genau gegenteilige Verhältnis in der Lebenserwartung. Bei den 1176 untersuchten Arten leben weibliche Säugetiere im Durchschnitt 13% länger als die Männchen. Bei Vögeln leben die Männchen dagegen etwa 5% länger als die Weibchen. Das kann allerdings die unterschiedliche Lebenserwartung nur teilweise erklären. Nicht minder bedeutsam sind wohl die Lebensweisen. Müssen Männchen beispielsweise häufig um ihre Partnerin kämpfen oder sich sonst anstrengen, zum Beispiel mit auffälligem Schmuck, sinkt statistisch ihre Lebenserwartung verglichen mit Männchen von Arten, die ein weniger belastendes, zum Beispiel monogames Leben führen. Und schließlich hat drittens nach den Daten dasjenige Geschlecht eine meist längere Lebenserwartung, das viel Aufwand in die Aufzucht des Nachwuchses steckt. Das sind bei den Säugetieren in der Regel die Weibchen. Eventuell liegt das daran, dass ein längeres Leben den Fortpflanzungserfolg erhöht. Das weiß man aber noch nicht genau. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Und auch diese Untersuchung hat eine Ausnahme, nämlich einige Raubvogelarten. Bei ihnen sind die Weibchen durch ein fehlendes Geschlechtschromosom gehandicapt und zugleich größer als die Männchen. Beides lässt normalerweise die Lebenserwartung sinken. Doch wie das Team um Stärk herausfand, leben sie trotzdem länger als die Männchen ihrer Art. Insgesamt gesehen kommt die Untersuchung zum Ergebnis, dass die Unterschiede in der Lebenserwartung wohl tief in evolutionären Prozessen verwurzelt seien und selbst dann bestehen blieben, wenn beide Geschlechter die besten Überlebenschancen geboten bekommen. Denn betrachtet worden sind nur Daten von Tieren, die in Zoos leben. Wenn das so sein sollte, wird also auch der komplette Rollentausch zwischen Mann und Frau dem Mann jedenfalls nicht kurzfristig eine längere Lebenserwartung bescheren können. Eine dritte Untersuchung, die mir aufgefallen ist, hat sich mit der Frage beschäftigt, für welches Geschlecht eine feste Beziehung wichtiger ist. Zumeist besteht ja das Vorurteil, dass romantische Beziehungen für Frauen wichtiger sind als für Männer. Jedenfalls sind Liebesbeziehungen in Frauenzeitschriften ein wesentlich beliebteres Thema als in Zeitschriften, die sich an Männer richten. Und in Filmen werden Single-Frauen eher als bemitleidenswert dargestellt und sie scheinen stärker motiviert zu sein, sich neu zu verlieben, als Single-Männer. Ob das tatsächlich so ist, haben Iris Waring, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der Humboldt-Universität in Berlin, Jeffrey Simpson von der University of Minnesota und Paul van Lange von der Freie Universität Amsterdam untersucht, indem sie mehr als 50 wissenschaftliche Studien zu Geschlechterunterschieden in heterosexuellen Beziehungen zusammengeführt und analysiert haben. Zu einigen Ergebnissen sagt Iris Waring, die Hauptautorin der Studie, ich zitiere sie, Männer sind offenbar tendenziell stärker darauf fokussiert, feste Beziehungen einzugehen. Außerdem wirken sich diese Beziehungen bei Männern positiver auf Wohlbefinden und Gesundheit aus als bei Frauen. Selbst die Lebenserwartung von Männern hängt stark davon ab, ob sie in einer festen Beziehung leben, als das bei Frauen der Fall ist. Zitat Ende. Darüber hinaus stellen die AutorInnen fest, dass Männer bei einer festen Beziehung seltener als Frauen die Trennung initiieren, dass sie nach einer Trennung eher Einsamkeit empfinden und weniger dazu neigen, die positiven Seiten der Trennung zu sehen. Die Forschenden haben aus den vielen von ihnen herangezogenen Untersuchungen ein Modell entwickelt, das Geschlechtsunterschiede in verschiedenen Phasen von Beziehungen berücksichtigt. Bisher gab es das nicht. Obwohl beispielsweise der geschlechterspezifische Zusammenhang zwischen Beziehungen und Gesundheit für sich genommen gut dokumentiert ist. Für das Gesamtergebnis lieferten die Forschenden außerdem einige Erklärungsansätze. Am bedeutendsten sind dabei die emotionalen Bedürfnisse. Iris Waring sagt, aus zahlreichen Studien wissen wir, dass Frauen typischerweise mehr emotionale Unterstützung von ihrem sozialen Umfeld erhalten als Männer. Daher sind heterosexuelle Männer stärker von ihrer festen Partnerin abhängig, um ihre emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen als heterosexuelle Frauen. Kurz gesagt, feste Beziehungen sind psychologisch wichtiger für Männer als für Frauen. Zitat Ende. Dieser mit den üblichen Annahmen kollidierende Befund liegt möglicherweise daran, dass das Verhalten und die dahinterstehenden sozialen Normen nicht präzis genug erkannt werden. Der Co-Autor der Studie, Paul van Lange, sagt dazu, ich zitiere, soziale Normen haben einen Einfluss darauf, dass Frauen häufiger Emotionen mit anderen teilen und sich gegenseitig stärker unterstützen, als Männer das tun. Schon kleine Kinder erleben diese Normen, denen zufolge es für Mädchen viel üblicher und angemessener ist als für Jungen, Emotionen und Verletzlichkeiten zu teilen. Zitat Ende. Ohne eine Partnerin fehle es Männern daher oft an sozialen Kontakten, also Menschen, denen gegenüber sie sich öffnen können und die sie emotional unterstützen. Das könne weitreichende Konsequenzen für Gesundheit und Wohlbefinden haben. Und zum Schluss komme ich noch zu einer letzten Studie, die sich mit der Frage befasst, ob es nur zwei oder vielleicht doch mehrere Geschlechter gibt. Das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön und das Biomedical Pioneering Innovation Center der Peking-Universität haben aber nicht den Menschen schlechthin untersucht, sondern sind der Frage nachgegangen, ob sich die geschlechtsspezifische Zuordnung auch in den menschlichen Organen widerspiegelt. Und das Ergebnis ist, nur Sexualorgane trennen klar zwischen den Geschlechtern. In allen anderen Organen zeigen sich überlappende Muster männlicher und weiblicher Genaktivität. Bei ihnen ist das Geschlecht ein Spektrum. Die Organe können bei einem Individuum teils männlich, teils weiblich geprägt sein. Es handelt sich um eine Art von Mosaik. Um diese Vielfalt messbar zu machen, entwickelten die Forschenden einen Sex-Bias-Index, so haben sie das genannt. Dieser fasst die Aktivität aller männlich- und weiblich-spezifischen Gene in einem Organ zu einem einzigen Wert zusammen. Während der Index in den Sexualorganen eine klare Trennung zeigt, liegen die Werte anderer Organe oft so dicht beieinander, dass Männer und Frauen nicht eindeutig zu unterscheiden sind. So kann das Herz eines Mannes stärker weiblich geprägt sein als das mancher Frauen. Und sogar innerhalb eines Individuums können sich die Organe unterschiedlich ausprägen. Das Herz eher weiblich, die Leber eher männlich. Es entsteht ein mosaikartiges Muster von Geschlechtsmerkmalen, das dem Bild einer klaren Trennung widerspricht. Die Studie zeigt außerdem, dass geschlechtsspezifische Genaktivität in Körperorganen sehr schnell evolviert, also sich entwickelt. Viel schneller als Gene, die bei beiden Geschlechtern gleich aktiv sind. Schon zwischen Mausarten, die sich erst seit weniger als 2 Millionen Jahren getrennt haben, hat der Großteil der Gene seine geschlechtsspezifische Rolle verloren oder sogar gewechselt. Die Forschenden fanden zudem, dass geschlechtsspezifische Gene häufig in Modulen vorkommen, die gemeinsam reguliert werden. Evolution verändert Geschlechtsunterschiede also oft nicht an einzelnen Genen, sondern indem ganze Netzwerke neu angeordnet werden. Der treibende Faktor dafür ist die sexuelle Selektion, also der ständige evolutionäre Konflikt zwischen den Interessen von Männchen und Weibchen. Dieser Konflikt kann nie vollständig aufgelöst werden, da jede Anpassung wiederum neue Gegensätze schafft.